Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Das Jahr 2003, in das wir heute zurückgehen, war unter sportlichen Gesichtspunkten eher ein maues Jahr. Keine WM, keine EM, keine Olympischen Spiele. 2003 war das Jahr, in dem München bei der Vorauswahl für Olympia 2012 Leipzig unterlegen war, in dem zum letzten Mal mit Werner Schlager, ein Spieler, der nicht aus China kam, Tischtennis-Weltmeister wurde und Michael Schumacher zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister wurde. Heute unterhalte ich mich mit meinem Gast über Fußball, die Bundesliga und das Spiel seines Lebens. Bis gleich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen, den Ole. Hallo Ole.
Hallo Andreas.
Ole, wir unterhalten uns heute über Fußball. Wir unterhalten uns über deinen Lieblingsverein. Du bist Gladbach-Fan.
Richtig.
Wie kam es dazu?
Ganz klassisch eigentlich. Mein bester Freund namens Thorsten damals, alle waren früher Bayern-Fans. Das war so Mitte 80, also ich bin 78er Jahrgang. Mitte der 80er fingen wir alle an, Fußball zu spielen, kauften uns Trikots und irgendwie kriegte jeder ein Bayern-Trikot übergestreift. Und mein bester Kumpel Thorsten, der hat irgendwann von seinem Vater gesagt bekommen, dass Bayern die Doofen und Gladbach die Guten sind. Das war so natürlich aus den 70ern noch gezogen. Netzer gegen Beckenbauer, links gegen rechts in Anführungszeichen wohlgemerkt.
Ja.
Und dann bekam der von seinem Vater gesagt, dass Gladbach die Guten sind. Dann verschoss Lothar Matthäus im DFB-Pokalfinale in den Elfmeter.
Ja.
Und war für mich der erste Verräter des Fußballs. Und ich wechselte schnell die Seiten zu Erdgas-Trikots mit der Raute von Borussia Mönchengladbach drauf.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. War das vor oder nach dem Elfmeter von Matthäus? Weil der brennt sich ja für Jungs unserer Generation oder für Fußballfans unserer Generation, hat er sich eingebrannt ins Gedächtnis.
Ja, also das war mit eben dem Elfer. Also wie gesagt, so ein bisschen gepaart mit dieser Geschichte, dass der Vater auf einmal uns versuchte, ich glaube tatsächlich zu indoktrinieren. Ich habe ihn nie wieder damit konfrontiert.
Ja.
Aber ich glaube, er hat es getan. Und ich bin da bis heute, doch froh drüber, muss ich sagen.
Ja. Und dein erster Lieblingsspieler, war das dann so Hans-Jörg Kriens oder Uwe Rahn oder wer war das dann?
Ja, also das trifft schon sehr gut. Das war so die Zeit. Hans-Jörg Kriens war dann eben beim ersten Spiel gegen Kaiserslautern. Ist eben besagter Vater mit besagten Kumpel und meinem Vater. Wir sind zu viert auf den Bürgelberg gefahren und da hat Hans-Jörg Kriens das 1-0 gegen Kaiserslautern, Foulelfmeter 81. Minute gegen Gerry Tarzan-Ehrmann.
Ja, ne? Ja.
Weißt du, guter Mann auf jeden Fall. Hat er eingenetzt. Grün-schwarz gestreifte Tuborg-Trikots. Hans-Jörg Kriens, Hans-Günther Bruns, auch stark.
Ja. Winfried Hannes noch?
Winfried Hannes, Glasauger Hannes, genau. Der noch den Ausputzer spielte und dann aber von Bruns abgelöst wurde und dann natürlich über links Fronzek, ne?
Heute
St. Pauli-Trainer. Und ja, eben Kriens und Rahn, so die Spieler waren das damals, ja.
Ja. Dann gab es ja in den 90ern für Borussia Mönchengladbach dann tatsächlich solche Zeiten wie dann auch zum Beispiel für den ersten FC Köln oder etwas abgeschwächt auch für den HSV. Bist du immer dabei geblieben oder ist die Liebe dann so ein bisschen erkaltet über die Jahre?
Also die Liebe ist nie erkaltet. Also ich würde jetzt das abgedroschene Hornby-Zitat benutzen, aber das kennst du sicherlich. Was ich sagen will, ist natürlich aufgrund regionaler Entfernung oder auch Lebensveränderungen, Lebenswandel immer schwieriger, die Liebe, zu erwidern, um es ganz pathetisch zu formulieren. Aber die Liebe ist nie weg. Jetzt zitiere ich die Ihnen doch, ne? Eine Frau verlässt dich, einen Verein nicht und so. Boris Becker hört irgendwann auf, Tennis zu spielen. Borussia Mönchengladbach wird es immer geben.
Ja.
Was ich sagen will, ist, die Liebe war zu der Zeit über das Spiel, über das wir gleich sprechen, am stärksten, aber auch in den 90ern, Mitte der 90er mit dem DFB-Pokalsieg. Natürlich ist man dann auch so ein bisschen erfolgsgetragen, aber die Liebe ist irgendwie immer da. Ja.
Ja. Ich als HSV-Fan habe ja auch zwischendurch schon mal gedacht, ach Mensch, ich wäre so gern Fan eines anderen Vereins. Mhm. Letzten Endes kriegt man das nicht so ganz hin, ne?
Nee, und das ist ja auch, das steht ja auch in der Bibel drin, also in Fever Pitch von Nick Hornby. Ich finde, das ist selten so gut wörtlich umgesetzt, sprich geschrieben worden, wie von ihm. Das sucht man sich nicht aus oder kriegt irgendwie das indoktriniert, diesen Verein. Und so pathetisch das alles klingen mag, daran hängt man, bleibt man hängen und geht durch alle Täler eben mit, nicht wahr?
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das Spiel deines Lebens datiert auf den 24.05.2003. Das ist das Spiel Gladbach gegen Werder Bremen. Das war der 34. Spieltag der Saison 2002-2003. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Und gleich wird's historisch und es gibt Streit. Bis gleich.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und ihr seid immer noch bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Ole, wir haben eben schon über deine Fanwerdung zu Borussia Mönchengladbach geredet. Wir möchten jetzt über das Spiel deines Lebens reden. Es ging um die Saison 2002-2003. Lass uns erstmal ein bisschen über die Saison reden. Die Gladbacher waren in der Saison vorher als Aufsteiger 12. geworden. Hans Meyer war Trainer Anfang der Saison und das wird ja nicht die ganze Saison bleiben in diesem Jahr. Und im Sommer waren unter anderem Joris van Hout, Ketteler und Schlaudraff gekommen. Peter Nielsen, Benjamin Auer und Kido Landsaat hatten unter anderem den Verein verlassen. Gab es damals, kannst du dich dann noch daran erinnern, was damals so das Saisonziel war? War es damals Klassenerhalt? Weil ihr wart ja schon einmal abgestiegen.
Eindeutig Klassenerhalt. Also es ging zu der Zeit, also es war ja eben dieser tragische Abstieg 99, der erste Abstieg eben, ja, nach Bundesliga-Zugehörigkeit Ende der 60er, soweit ich weiß, war das der erste tragische Abstieg. Dann hat man das endlich wieder nach oben geschafft mit Hans Meyer, nach wie vor einem, auch wenn er viel zu sehr abgekultet wird, einem der tollsten Trainer und unterhaltendsten Menschen der Bundesliga. Ja. Da war das Klassenerhalt. Und Guido Lanzard war übrigens gut, dass der abgegeben wurde. Der hat uns ja den Masters-Sieg, ich weiß nicht in welchem Jahr, gekostet.
Weil er bekifft. Den Hallen-Masters-Sieg.
Ja, richtig.
Weil er bekifft war.
Ja, das wäre, sonst hätten wir das auf dem Briefkopf.
Hallenmasters, ja, Unterhaching hat das letzte Mal das Hallenmasters oder das letzte Mal.
Ist auch schön, dass es das nicht mehr gibt eigentlich.
Ja, warst du damals, damals waren solche Leute wie zum Beispiel Uwe Kamps stand noch im Tor, beziehungsweise war noch auf der Ersatzbank, ne? Jörg Stiel war damals Nummer 1 im Tor. Das war doch eigentlich so der, mit dem man sich dann auch identifizieren konnte, oder?
Richtig, absolut. Also Stiel war wirklich ein guter Typ, der ist ja immer noch im Verein, der hat so ein eigenartiges Amt, der ist Dolmetscher, frag mich nicht genau, der wird das einerseits machen, aber was er da genau macht, weiß ich nicht. Jörg Stiel war ein starker Typ, immer für mich, also ein Lautsprecher, aber ein unheimlich gerader, sympathischer Typ, leistungsmäßig würde ich sagen, in der Mitte der Bundesliga anzusiedeln, nicht schlecht und nicht gut, wie das bei manchen Torhütern so ist, hat sich immer mal wieder einen erlaubt, aber und stand halt immer bei den Angriffen breitbeinig, wie so ein Pistolero an der Mittellinie, wo ich immer dachte, irgendwann kriegst du den Augenthaler-Lupfer hinten rein. So. Das gehört aber zu Stiel. Und ich glaube, der war dann auch irgendwann sogar Kapitän, weil er unheimlich angesehen war in der Truppe und für mich immer zu klein. Ich glaube, der ist 1,85, 86. Da habe ich immer so leichte Probleme bei Torhütern, aber ein guter Typ. Und ja, war auch eine Art Publikumsliebling damals auf dem Bökelberg. Das war nämlich mein letztes Jahr, wo ich dann auch eine Dauerkarte noch hatte am Bökelberg.
Ja. Es waren dann auch noch solche Künstler wie Markus Hausweiler und Marcel Ketteler im Kader.
Also Künstler vor Ketteler sehe ich ein. Vor Hausweiler würde ich das sehr stark in An- und Abführung setzen, natürlich.
Natürlich.
Markus Hausweiler ist ein Name, das ist irre. Nummer 21, das war auch so ein klassischer Arbeiter und auch der würde heute nicht mehr in der dritten Liga Fuß fassen. Tut mir leid, Hausi, aber so ist es wahrscheinlich. Wenn du uns zuhörst, Grüße.
Er wird uns natürlich zu hören.
Marcel Ketteler, starker Spieler, also keine Frage. Der brachte einiges mit. Nachher beim HSV hat er auch echt ganz okay gespielt. Ich glaube, der ist auch für 5 Mios oder so rüber. Da haben wir auch ein bisschen Geld für gesehen. Ja. Aber das Problem, bei Kette ging diese Legende um. Und ich glaube, sie trifft auch zu, dass seine Mutter hatte am Bökelberg, ne, man weiß ja, der Bökelberg liegt in einer Wohnsiedlung, sensationeller Weg zum Stadion, einen Berg hoch, also traumhaft einfach, wie so ein Stadion liegen kann. Was ich sagen will, ist, seine Mutter hatte eine Pommesbude, so ein Imbiss direkt.
Und er war ihr bester Kunde? Oder?
Ja, er war bester Kunde, also einerseits schmierte er sich die Mayo einerseits ins Haar, aber auch direkt auf die Hüften, kann man mal so ein bisschen sagen. Und Kette hatte immer mit dem Gewicht zu kämpfen, aber war eigentlich ein Spieler, später übrigens wie Jansen, der auch bei uns dann bei Gladbach rauskam, was ich bei dem immer gut fand, Außenstürmer immer mit dem Ziel, zur Grundlinie zu kommen. Ich hasse nichts mehr als Spieler, die über links oder rechts kommen, entweder nach innen ziehen, das ist okay, aber wenn Kette wollte immer bis zur Grundlinie und dann eben in den Rücken der Abwehr flanken, was Jansen heute noch beim HSV meiner Meinung nach zumindest als Ausrichtung hat. Und das hatte Kettler mit seiner Schnelligkeit auch immer. Aber wie gesagt, nachher wurde er ein bisschen schwammig und dann haben wir Richtung Hamburg verhökert.
Ja. Aber dafür, da hat er ein gutes Spiel gegen Juventus Turin gemacht. Also.
Ja, genau. Davon zählt er. Und er ist heute Trainer in Linz beim österreichischen Regionalligisten. Also er kennt die große weite Welt des Fußballs.
Ja, und er erzählt wahrscheinlich immer noch von seinem Spiel gegen Juve.
Oder von der Frittenbude,
ja. Die Saison an sich ist relativ durchwachsen gelaufen. Nach der Vorrunde war man 15., 3 Punkte vor Hannover, aber ihr hattet ein positives Torverhältnis. Gab es damals schon Zweifel an Hans Meyer, weil er wurde ein paar Wochen später gegangen in der Rückrunde, weil die Rückrunde ging dann katastrophal los. Die ersten 5 Spiele in der Rückrunde waren es nur 3 Punkte, 2-11 Tore. Und dann kam ja die Hans-Meyer-Entlassung. War das absehbar oder hatte man gedacht, Mensch, das trifft uns jetzt aus heiterem Himmel?
Also absehbar war das meiner Meinung nach nicht, soweit ich mich erinnern kann. Es war im Übrigen nach einem 2-2 auf Schalke, was jetzt gar nicht so das schlechteste Ergebnis damals war.
Ja.
Meyer hat auch selber um Rücktritt dann gebeten und es wird bis heute gesagt, ich weiß noch, dass danach diverse Plakate beim nächsten Heimspiel unter Ewald Lien hingen, diverse Banner. Heute wären das 65 Quadratmeter, aber damals waren das so kleine Pappschilder. Hingen dann Bild du Sau und Bild macht Politik in Gladbach und so. Und es hieß damals, dass der Boulevard Meyer rausgeschrieben hätte, respektive sich eine Clique gebildet hätte von gewissen Spielern, die vermutlich auf der Bank saßen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau gewesen sein soll, aber die eben maulwurfmäßig zu Bild gegangen sein sollen. Und da hat Meyer den Rückhalt aus dem Präsidium vermisst scheinbar, weil er hatte einen unglaublichen Nimbus natürlich mit dem Wiederaufstieg und auch durch seine Art und so weiter. Und dann hat er selber auch ein bisschen um einen Rücktritt gebeten und das fanden wir Fans oder auch viele traurig und schade, auch wenn es am Ende der Saison mit Lien gereicht hat. Aber dazu kommen wir ja gleich, wie das Bild dann am Ende aussah. Aber es war schon eher überraschend, dass er gegangen ist. Er kam ja auch später dann auch wieder. Ist ja heute auch wieder bei uns.
Ja. Zettel Ewald kam dann für ihn. Und genau. Das erste Spiel unter Lien wurde dann sogar 1-0 gegen Dortmund gewonnen. Danach gab es dann auch noch okay Ergebnisse. Mhm. Unter anderem 2-0 gegen den HSV. Und man hangelte sich so ein ganz kleines bisschen durch bis zum 34. Spieltag. Wenn du nochmal rückblickend auf die Saison guckst, ihr wart schon relativ lange in Abstiegsangst, oder?
Ja, das war eine typische Gladbach-Saison zu der Zeit. Heute geht es uns Gott sei Dank ein bisschen anders. Wir sind dann ja auch 3-4 Jahre später nochmal runter eben. Das war diese klassische Angst. Also ich habe da immer mit meinen Freunden drüber diskutiert. Wir mussten immer so 2 Stunden zum Bökelberg fahren. Da war genug Zeit für Bier und Diskussion natürlich. Mhm. Was ich sagen will ist, wir hatten Angst, dass wir eine Fahrstuhlmannschaft werden, dass wir nach dem letzten Abstieg 4 Jahre später wieder runtergehen, weil dann wirst du diese Fahrstuhlmannschaft. Ja. Das war im Übrigen heute beim 1. FC Köln, früher schon bei Bielefeld und Bochum auch immer sah. Und davor hatte ich immer Angst, weil dann kannst du nicht ja rein wirtschaftlich, aber auch sportlich natürlich nicht planen und diese ganze Floskelei, aber da ist ja was dran. Ja. Und davor hatte ich Schiss und es war immer eine Saison, eine Drahtseilakt-Saison und es hatte aber durch die letzte Saison am Bökelberg dachte man die ganze Zeit, das packen wir so und eben zur Halbserie kam ja dann eben, war das zur Halbserie? Ja, kam ja dann eben Michael Forsell.
Ja, ja.
Genau, und das war natürlich dann jemand, der eine Qualität mitbrachte, die wir tatsächlich am Böckelberg lange nicht gesehen haben. Das war
Toni Polster, oder?
Ja, genau, oder Uwe Rahn.
Ja.
Nee, das war schon gut. Ne?
Also ihr gingt mit Abstiegsangst in den letzten Spieltag noch.
Absolut, absolut. Mit definitiver Abstiegsangst, weil ja nun Bremen, also wir mussten auf die anderen gucken. Es ging gegen, also im indirekten Duell gegen Leverkusen und ich glaube Bielefeld wie immer.
Ja.
Und Werder kam zu uns und musste noch gewinnen, um in den, war das noch UEFA Cup?
UEFA Cup damals, ja.
Genau. Messepokal nicht mehr, aber UEFA Cup. um da reinzukommen. Und
ja.
Deshalb ging die Abstiegsangst derbe um bei uns, ja, ja.
Und genau über diese Abstiegsangst, über das Spiel gegen Werder und über Kontroversen mit den Werder-Fans sprechen wir gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Ole, der 24.05.2003, Samstag 15.30 Uhr. Ihr seid mit einer Aufstellung ins Spiel gegangen, die man heute so als naja, als das Who is Who des Mittelmaßes bezeichnen kann. Wenn man, also wenn man fies ist, sagt man. Also es sind natürlich viele Leute dabei, die an denen das Herz hängt, aber ich lese gerade mal die Aufstellung von Gladbach vor. Jörg Stiel im Tor, Schladan Asanin, Jeff Strasser, Marcelo Pleitsch, Igor Demo, Ivo Ulich, Bernd Korzinietz, Peer Kluge, Marcel Ketteler, Morten Skubo und Michael Forsell sind aufs Feld gegangen.
Das zergeht doch auf der Zunge. Darf ich Werder machen?
Ja, gerne.
Also bei Werder ist ähnlich geil. Im Tor Pascal Borel, dann die Viererkette ist Staltari, Fellat, Mladen Krstajic, Mladen, ich trete auf alles Kristall, Ludovic Manier, Frank Baumann, Fabian Ernst, die schnellste Doppelsechs, die Bundesliga je hatte, Christian Lichtes und Johan Miku haben wir kürzlich beim Fringser Abschiedsspiel noch gesehen, Markus Daun und Angelos Charisteas.
Ja, also tatsächlich damals und für Werder ging es um den Einzug in den UEFA-Pokal.
Richtig.
Gladbach brauchte einen Punkt. Mhm. Werder brauchte einen Sieg. Also die Voraussetzungen für einen spannenden letzten Spieltag waren geschaffen. Wie war es denn damals? Ich meine, du warst im Stadion. Ging es damals noch mit den Rundfunkempfangsgeräten ins Stadion oder wie hat man das damals gemacht?
Das habe ich nie gemacht. Ich bin trotz des Vereins bin ich ein gnadenloser Optimist, was meinen eigenen Verein angeht, auch wenn er mich damit dann doppelt oft enttäuscht hat. Aber ich war mir auch da sicher, als wir da hinfuhren zum Stadion, war ich mir sicher, einen Punkt kriegen wir und das werden wir schaffen, weil irgendwie, wie ich vorhin schon andeutete, war das eben eine Saison. Vielleicht wollte ich mir das auch selber so herbeireden, aber alle sagten Abschied von Bökelberg und der Bökelberg ist für mich, es gibt ihn ja eh leider nicht mehr, wurde ja dann irgendwann auch gesprengt, ist für mich natürlich, A, sage ich das als Gladbacher, aber B, wirklich das tollste Stadion der Bundesliga in den Zeiten gewesen. Das ist einfach irre gewesen, da hinzulaufen und diesen alten Charme natürlich einerseits zu sehen, aber auch irgendwie, das war einfach ein tolles Stadion. Was ich sagen will ist, ich wusste, dass das geht nicht schief. Also ich war mir da sehr optimistisch, deshalb auch kein Radio oder irgendwas, nein. Mhm.
Es ging dann relativ gemäßigt los. Also in der ersten Halbzeit sind keine Tore gefallen. Das, was passiert ist in der ersten Halbzeit, Werder musste früh Manier auswechseln, dafür kam Christian Schulz. Und nach 30 Minuten, und ich habe zu der Zeit in Bremen gewohnt, gab es das Foul. Das gilt heute noch als das Foul. Ja. Marcelo Pleitsch streckte Markus Daun nieder, der danach wochenlang, monatelang verletzt war.
Die Karriere war eigentlich vorbei sogar.
Von ihm. Ja, tatsächlich. Schiri Wolfgang Stark gab nicht mal eine gelbe Karte. Also es war also aus neutraler Sicht war es ein Attentatsversuch. Mhm. Ihr habt das sicherlich auch dann gesehen. Ich meine, Verlat ist ein paar Minuten später mit Notbremse vom Platz gegangen. Der hat eine rote Karte für bekommen. Ja. Ich weiß, wie gesagt, ich habe damals in Bremen gewohnt und Bremen kochte über hinterher, weil also das war wirklich ein unglaubliches Foul. Es gab nicht mal eine Karte dafür. Und Fritz von Thun und Taxis damals kommentierte das Spiel für Premiere und er schwelgte da in Erinnerung beziehungsweise schwelgte in Schwärmereien über Marcelo Pleitsch. Bis irgendeiner in dieser Kneipe dann rief, wo ich das geguckt habe, bis irgendeiner rief, dann heirate den doch! Und das löste so ein bisschen den Druck bei den anderen. Aber hast du das Foul damals mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen, aber wie es eben so ist, im Stadion sehen manche Fouls natürlich im Gegensatz zu drei Super-Slomos in der Sportschau später natürlich immer mal wieder anders aus. Habe natürlich auch eine Vereinsbrille aufgehabt, obwohl bei solch schlimmen Fouls, ich habe es dann auch später gesehen, muss die natürlich auch weg, die Vereinsbrille. Und es war natürlich ja ein Attentat, um es mal Boulevardeske tatsächlich so zu nennen. Aber es war schon schlimm und es war Thomas Schaaf auch ja total sauer später wegen auch der, weil dann Verlat, wobei die Notbremse okay war, also die rote Karte für die Notbremse, weil der schöne Frank irgendwie nicht hinterherkam. Aber Pleitsch war ja ähnlich wie Krstajic, ne? Hoppla, da bewegt sich was, trete ich mal drauf. Ja. Und das war eben Marcelo Pleitsch. Ich konnte das absolut nachvollziehen, aber wie schon erwähnt, für Markus Daun tut es mir bis heute leid, ehrlich gesagt, aber das hat man damals natürlich ausgeblendet und hat Marcelo Pleitsch abgefeiert. Absoluter Publikumsliebling. Hans Meyer sagte in der Hinrunde über ihn, der Marcelo Pleitsch ist ja ein netter, lieber Typ, aber das Fußballspielen bringe ich ihm nicht mehr bei. Und genauso sah es auch aus. Eine Spieleröffnung, die man so nicht nennen konnte, aber einfach ein starker Typ. Also ich erinnere mich noch, dass der auch so, obwohl trotz sprachlicher Mängel, er ist ja Brasilianer, direkt die Mannschaftskasse führte und so, war unheimlich schnell aufgenommen in der Mannschaft damals von Gladbach und Das war eine interessante Kombo. Also du hast ja vorhin aufgeführt, Marcelo Pleitsch, Jeff Strasser in der Innenverteidigung. Jeff Strasser wirklich immer nur langen Hafer nach vorne. Also Aufbau, flachen Aufbau gibt's nicht. Heute würde ich dich, jeder Systemtrainer würde den irgendwo hinschicken.
Ja.
Jeff Strasser sagte später zu Dick Advocat übrigens, den wir später Gott sei Dank ja auch nochmal holten, der sagte irgendwann mal, alles klar, Trainer, ich Jeff, du Chef. Also Jeff Strasser war auch rhetorisch ganz groß. Und dann über links kam Sladjan Ashanin, das war, glaube ich, der, sorry, wenn ich so hart mit euch ins Gericht gehe, ihr habt damals den Klassenerhalt geschafft, aber Sladjan Ashanin war der langsamste Linksverteidiger, den ich jemals auf dem Bökelberg auf und ab habe laufen sehen. Und da, wir hatten andere wie Markus Münch und Jörg Neun, die waren auch nicht schnell, muss ich sagen.
Es war also ein Traum, es war ein Dreamteamer.
Ja, und absolut. Ich meine, davor Per drum. Kluge, der war noch, damals noch sehr jung, der spielt ja noch heute, ist er bei Hertha noch? Ja, ne?
Ja.
Ist doch, mhm. Ja, genau. Und dann Ivo Ulich und Igor Demo. Igor Demo hatte, jeder hat ja bei der Aufstellung immer einen Spieler, der den Zusatz Fußballgott bekommt. Mhm. Und das war Igor Demo damals. Unfassbarer Spieler. Völlig lahm und also langsam so in der Bewegung, aber unglaubliche Technik, beidfüßig, hatte wirklich tolle vertikale Pässe und gerade die vertikalen Pässe auf unseren absoluten Go-To-Guy in der Rückrunde eben Michael Forssell, die haben uns, glaube ich, damals tatsächlich den Klassenerhalt geschafft. Und es war ja eben diese pathosgeladene Situation, einerseits durch die Tabellensituation, andererseits Abschied vom Bökelberg, dann irgendwie eine Saison voller Irrungen und Wirrungen. Und Forssell hatte, glaube ich, schon 8 Buden in der Rückrunde eben gemacht. Er kam ja zur Halbserie von Chelsea. Und dann war als Dank, es war dann relativ klar, dass wir ihn nicht weiter werden ausleihen oder gar verpflichten können. Und dann war als Dank, damals kamen die aus dem Tunnel quasi links von der Nordkurve und liefen auf die Haupttribüne des Bökelbergs zu. Und die ganze Haupttribüne, damals waren Choreos noch nicht so, was heißt damals, so lange ist jetzt auch nicht her, aber zumindest nicht so gang und gäbe oder Usus wie heute. Und die ganze Haupttribüne war eine komplette blau-weiße Finnlandfahne. Und da war bei mir und ich denke bei Michael Forssell auch schon komplette Gänsehaut, um diesem tollen Spieler damals den Dank zu erweisen. Ne?
Lass uns gleich nochmal über die zweite Halbzeit und dann auch den Abschied von Bökelberg und so reden. Danach reden wir über die zweite Halbzeit und dann auch den Abschied von Bökelberg. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir unterhalten uns hier heute über Gladbach gegen Werder 2003. Der Ole erzählt in den buntesten Farben von diesem Spiel und von der Saison und von den Spielern, die damals der Borussia den Arsch bzw. den Klassenerhalt gerettet haben. Ole, in der zweiten Halbzeit ging es 11-10 weiter, weil der schöne Frank, wie du eben gesagt hast, Frank Verlaat hat die rote Karte gesehen wegen Notbremse. In der 52. Minute der kam schon in der ersten Halbzeit. Marco Reich war für Markus Daun gekommen. Ja. Also das heißt, noch mehr wirklich Weltklasse im Sturm der Bremer. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann los. Per Kluge schoss in der 61. Minute das 1-0.
Mhm.
Erzähl mal ein bisschen.
Ja, das ging da, also das war dann natürlich, wie das in solchen Spielen so ist, wenn das ganze Stadion relativ elektrisiert ist, einerseits, aber dann auch 11-10 zu Hause, dann wartest du ja nur drauf. Also entweder kriegst du einen blöden Konter, einen glücklichen Konter, oder du machst den Türöffner so quasi, auch wenn er recht spät ist, in der 61. Und dann nimmt das Spiel seinen Lauf. Und das war dann eben so 1-0 Kluge. Forssell hat da sehr gut abgelegt, kann ich mich noch erinnern. Und Glatzenpeer war, ich weiß nicht, ob es heute bei Hertha auch noch ist, aber der war in der Zeit auch relativ torgefährlich. Der hatte immer einen guten Abschluss, fand ich zumindest. Naja, und dann 2-0 Morten Skubo. Das habe ich diesem Typen unheimlich gegönnt, dass der in diesem wichtigen Spiel hat er sogar, hat er einmal genetzt.
Zweimal sogar.
Warte mal, richtig, zweimal, genau. Mhm. Er hat nämlich 2 Wochen vorher gegen Leverkusen hat er auch schon das späte 2-2 gemacht. Das war auch so ein ganz wichtiger Punkt gegen den direkten Mitkonkurrenten. Und am Ende kam der gute Morten nämlich so ein bisschen und zeigte endlich, was er kann. Vorher hat er nur gezeigt, ich weiß noch, als er damals verpflichtet wurde, dass das so die Frauen am Bökelberg unheimlich auf den abgingen. War so ein klassischer 1,92-Däne mit irgendwie, weißt du, so ein bisschen wilder Frisur und ja. guter Typ halt.
Süß war er,
genau. Ja. Aber ich mochte den, ich habe eine Schwäche, aber ich mag die Skandinavier sehr gerne und mochte diesen Typen auch, aber er hat bei uns nicht Fuß gefasst, wurde danach ausgeliehen und und nahm dann irgendwie seinen Lauf bei Brøndby und später noch bei etwas anderen dänischen Vereinen. Aber ihm habe ich das gegönnt und Morten hat zweimal dann genetzt, ja genau, und dann stand das 3-0, 76. schon, zweimal Kette da aufgelegt und dann hat Bernd Kortze netzt, Kortze, auch ein starker Typ, unheimlich netter, ich habe den mal kennengelernt, netter, witziger Typ, hat dann ein Eigentor noch gemacht, wo wir kurz anfingen zu zittern, das war 84. übrigens nach einem Linkschuss von deinem Weltspieler Marco Reich.
Ja.
Und ja, und wie es die Dramaturgie dann wollte, wir wussten eigentlich, das wird aber reichen, wie es die Dramaturgie wollte. 90. plus 1, Michael Forsell machte dann noch sein Tor. Und das war wirklich dann auch wirklich sein Tor, weil er eben danach uns wieder leider verlassen musste. Der hat bis heute hat er einen wahnsinnigen Status bei Gladbach-Fans, weil er eben auch ja uns sportlich rettete, aber auch eine unglaubliche Sympathie brachte. Ich folge dem heute noch bei Twitter. Ich finde den unheimlich. Der ist auch sehr witzig und nicht so, naja, nicht so stromlinienförmig wie manch anderer Fußballprofi bei Twitter. Und Mika Forsell, 91. das 4-1. Und da war klar, wir haben es geschafft. Wir lagen uns in den Armen in der Nordkurve. Und dann passierte tatsächlich das, was mich ja wirklich tatsächlich etwas alkoholgetränkt, gebe ich zu, aber irgendwie die Tränen in die Augen schießen ließ. Ewald Lien wurde halt gefordert, kam natürlich vor die Kurve. Ewald Lien gilt ja so als Fan-Trainer, der sehr gerne die Welle macht, obwohl ich ihn mag, aber so ein bisschen ist mir manchmal zu präsent vor der Fankurve, was ich sagen will, ist, er hat dann aber diese Geste sich zurechtgelegt, glaube ich auch schon vorher, und hat Hans Meyer, der auf der Haupttribüne saß, runtergeholt und sprich beide Trainer der Saison haben vor uns dann die Welle gemacht und mit den Fans gefeiert und Michael Forsell saß bei Ari van Lent oben auf den Schultern. Es war der Abschied vom Bökelberg, der Klassenerhalt war geschafft. Ich wusste, das war mein letztes Jahr Dauerkarte. Ich bin danach nach Berlin gezogen, konnte also nicht mehr mit wirklich, zumindest via Dauerkarte, mit in den Borussenpark übersiedeln in dieses gewöhnungsbedürftige Stadion, was uns da hingesetzt wurde auf Gründen der Bewerbung für die WM 2006. Und bei mir brachen sämtliche Dämme und bei vielen anderen auch. Ich lag in dem Arm meines Freundes Ingo, der auch ja die Tränen in den Augen hatte. Und sowas wirklich zu sehen, dass der Trainer, der entlassen wurde, vom Trainer, der uns den Klassenerhalt sichert, runtergeholt wird auf dem Rasen und beide dann quasi mit den Fans feiern, das war, glaube ich, oder ist bis heute vielleicht ein Novum und fand ich schon, so pathetisch es klingen mag, unfassbar schön.
Ach, das kann doch kein Serienschreiber besser skripten als das, was da passiert ist. Ich meine, wie gesagt, letztes Spiel, Klassenerhalt geschafft, alter Trainer holt, neuer Trainer holt alten Trainer dann aufs Feld, Michael Forsell wird gefeiert. Das ist schon, ich finde, also ich habe da größtes Verständnis dafür, dass da einem dann auch mal die Tränen kommen können.
Ja, und es war eben auch so, ich weiß nicht, vielleicht sage ich das aber auch eher im Nachhinein, mir war in dem Moment oder zu der Zeit noch gar nicht wirklich bewusst, was das so bedeutet, dieser Abschied vom Bögelberg. Ich will nicht den ewig gestrigen raushängen lassen, aber ich glaube, in unserem Alter, wenn ich das so sagen darf, ist man eher so ein bisschen, was die Fußball-Bundesliga angeht, so ein bisschen traditionalistisch veranlagt, was die ganzen Stadien auch angeht. Und wie gesagt, Gladbach hat ja dann den WM 2006 Zuschlag auch nicht bekommen. Hätte wahrscheinlich trotzdem dieses Stadion gebaut, aber ich bin mit dem Stadion, mit dem Borussenpark, so akkurat und komfortabel der ja ist, wie alle Stadien, bin ich nie wirklich warm geworden, aber eben, weil ich auch nicht mehr die Zeit und die Nähe hatte, dorthin zu fahren. Und für mich war das auch so einschneidend. Und ich sehne mich heute immer noch nach den Zeiten, als wir uns in den Zug gesetzt haben und zu Bökelberg gefahren sind. Und an diesem Spieltag, ja, passte alles wie Arsch auf Eimer einfach.
Ne? Ja, toll. Und deswegen war es das Spiel deines Lebens. Filmemacher nehmen dann die letzte Szene, wo du dann so weggehst, also mit dem Rücken. Du wirst ja mit dem Rücken gefilmt, wie du so weggehst vom Bökelberg und dann so Richtung Bahnhof. Ich weiß nicht, ich kenne Gladbach leider nicht, war nie auf dem Bökelberg. Aber das wäre so für Filmemacher dann.
Ja, wahrscheinlich, dann würde die Kamera so aus Fußrichtung filmen. Davor würden so ein paar Pappbecher so durch die Wehen.
Genau, weißt du? Genau.
Dann hinten wäre so, in der Unschärfe würde ich dann so ja, gesenkten Hauptes leicht schwankend verschwinden und dann würde irgendeine pathosgeladene Musik von Yvonne Katterfeld wahrscheinlich.
Nee, ich hoffe von Lou Reed, Perfect Day oder so. Ne?
Ja, richtig, das wär, stimmt, Perfect Day, ja. Wurde das in deiner Sendung schon mal gespielt, Perfect
Day? Nein, bislang noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann das veröffentlicht worden ist, aber ich glaube, die Gelegenheit gab es noch nicht dazu.
Ja, das wird sicher nicht kommen. Aber es war super. Also Werder hat es dann eben dementsprechend nicht geschafft in den UEFA Cup. Also aber Schaaf sagte dann später auch noch was, wie er war stolz auf diese Saison und dieses übliche Gerede, obwohl bei Thomas Schaaf war das selten Gerede, aber ja, es war, wir sind dann später, 2006, 2007 sind wir ja nochmal runter mit dieser schlimmen Advokatzeit das waren ja alles Irrungen und Wirrungen, aber ich bin dann eben, wie ich vorhin andeutete, heute sehr, sehr froh, dass wir diese Zeit mit diesen zwei Abstiegen und dann auch, wir waren lange in den Fängen ja von Sport 5, haben uns da konsolidiert. Maxi Eberl, übrigens in dem Spiel, haben wir vorhin noch festgestellt, Maxi Eberl wurde in dem Spiel sogar noch eingewechselt für Ivo Ulich. Der macht das meiner Meinung nach heute ganz gut und ich bin wirklich froh, es ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber dass Gladbach mittlerweile so ein Verein ist, der von diesen Zeiten sich so ein bisschen verabschiedet hat, meiner Meinung nach.
Und ihr habt einen tollen Trainer.
Ja.
Das ist vielleicht nicht der schönste Fußball, aber...
Also doch, ich finde gerade doch. Das finde ich einerseits schon. Also Favre ist ja schon ein Freund des flachen, schnellen Vertikalspiels. Also was der mit Reus und Hanke vor 2 Jahren da hat spielen lassen und jetzt mit Raphael und Kruse versucht weiterhin umzusetzen, finde ich schon toll, keine Frage. Ich finde ihn... Ja, ich finde ihn in O-Tönen mag ich ihn eigentlich, aber er ist mir immer so ein bisschen zu, wir müssen auf die Bremse und er gilt auch so ein bisschen intern als so eine kleine Zicke. Das war im letzten Jahr so, als er dann Raphael ja schon nicht bekommen hat, jetzt hat er immer so ein bisschen rumgezickt, mit Wechsel kokettiert. Das mag ich immer nicht so ganz, aber natürlich, Favre, also das war übrigens mein letztes Spiel im Borussenpark, das Relegationsspiel, oh Gott, ist das schon lange her, gegen Bochum, also das Hinspiel, wo Igor de Camargo das 1-0 machte und danach ging es ja für uns mit der geschafften Relegation, sprich mit Lucien Favre dann ja ziemlich steil nach oben mit der Saison dann drauf mit Reus, Dante, Hanke und wie sie alle nicht hießen, ne? Magic Mike Hanke.
Und wie sie alle hießen. Ole, wir sind am Ende der Sendung angekommen.
Ich danke. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
Nein, überhaupt nicht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich finde es immer schön, wenn die Leute dann so, wenn man den Leuten die Begeisterung anhört. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Ole.
Mir auch. Vielen Dank, Andreas.
Wenn ihr eure Geschichte, euer Spiel des Lebens mal erzählen möchtet, dann gebt uns Bescheid, schreibt uns an über Facebook, www.facebook.com/meinsportradio. Holt euch die App. Ist im Android und im iTunes Store erhältlich, beziehungsweise für kostenlos erhältlich. Und wie gesagt, schreibt uns an, wir unterhalten uns gern mit euch über das Spiel eures Lebens. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.